Hallo und herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 17. August und ich bin Ilonka und weiter geht's in unserer täglichen Bibellese. Schön, dass ihr reinhört. Ich werde euch die einzelnen Stellen wie immer direkt vorher angeben und wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören oder auch beim Mitlesen. Aus der Übersetzung Neues Leben lesen wir aus Nehemia Kapitel 12 ab Vers 27 bis Kapitel 13 Vers 31. Die Einweihung der Jerusalemer Stadtmauer. Für die Einweihung der Mauer von Jerusalem wurden die Leviten aufgefordert, aus ihren Wohnorten nach Jerusalem zu kommen und mit ihren Dankliedern und der Musik von Zimbeln, Zittern und Harfen der Freude Ausdruck zu geben. Aus der Gegend rings um Jerusalem und aus den Siedlungen der Netophatiter wurden die Sänger zusammengerufen. Aus Bet-Gilgal und aus dem Gebiet um Geba und Asmavet. Denn die Sänger hatten ihre eigenen Siedlungen rund um Jerusalem errichtet. Die Priester und Leviten reinigten zunächst sich selbst, dann das Volk, die Tore und die Mauer. Ich führte die Oberhäupter von Juda oben auf die Mauer und stellte zwei große Chöre für die Danklieder auf. Einer der Chöre schritt auf der Mauer entlang nach rechts zum Misttor. Hoshaja und die Hälfte der Anführer Judas folgten ihnen. Zusammen mit Asaja, Esra, Meschulam, Juda, Benjamin, Shemaja und Jemeja und einigen Priestern mit Trompeten, Sechaja, der Sohn Jonathans, des Sohnes Shemajas, des Sohnes Matanjas, des Sohnes Michajas, des Sohnes Sakkurs, ein Nachkomme Asaf. Mit seinem Verwandten Shemaja, Asarel, Milalai, Gilalai, Mai, Netanel, Juda und Hanani. Sie spielten die Musikinstrumente, die David, der Mann Gottes, vorgeschrieben hatte. Der Schriftgelehrte Esra führte diese Prozession an. Am Quelltor stiegen sie die Treppen der Stadtmauer hinauf zur Stadt Davids und zogen am Palast Davids vorbei zum Wassertor im Osten. Der zweite Chor schritt in die entgegengesetzte Richtung. Ich folgte ihm mit der anderen Hälfte des Volkes, oben auf der Mauer entlang, am Ofenturm vorüber zur breiten Mauer, dann vorbei am Ephraim-Tor zum Altstadttor, am Fischtor, dem Hananel-Turm und dem Turm Mea vorbei bis zum Schaftor. Am Wachttor machten wir Halt. Dann nahmen die beiden Chöre für die Danklieder beim Haus Gottes Aufstellung. Ich tat es ihnen nach und mit mir die Hälfte der Oberhäupter der Stadt und die Priester mit den Trompeten. Eljakim, Maaseja, Miyamin, Michaja, Eljoenai, Sechaja und Hanania. Die Sänger Maaseja, Shemaja, Eljasa, Uzi, Johanan, Malkia, Elam und Esa sangen laut unter der Leitung von Jisrachja. An diesem Tag wurden viele Opfer dargebracht. Und es wurde gefeiert, denn Gott hatte ihnen allen Anlass zu großer Freude gegeben. Auch die Frauen und Kinder nahmen an der Feier teil, und die Freude in Jerusalem war weithin zu hören. Vorkehrungen für den Tempelgottesdienst. An diesem Tag wurden Verwalter ernannt über die Vorratshäuser für die Abgaben, die ersten Teile der Ernte und die Zehnten. Sie sollten die Gaben von den Feldern darin sammeln, wie es das Gesetz für die Priester und Leviten vorschrieb, denn das ganze Volk von Juda schätzte die Priester und Leviten, die ihren Dienst versahen, sehr. Sie taten den Dienst für ihren Gott und führten die Reinigungsvorschriften aus, und auch die Sänger und Torhüter hielten sich an die Anordnungen Davids und seines Sohnes Salomo. Denn seit langer Zeit, seit den Tagen Davids und Asafs, gab es Chorleiter und wurden Lob- und Danklieder für Gott angestimmt. In der Zeit Serubabels und Nehemias brachten alle Israeliten den Sängern und Torhütern Gaben für den täglichen Unterhalt und den Leviten Weihegaben. Die Leviten wiederum gaben einen Teil dieser Weihegaben den Priestern, den Nachkommen Aarons. Nehemias Reformen. Zu jener Zeit wurde das Buch Mose dem Volk vorgelesen und man fand darin geschrieben, dass kein Ammoniter oder Moabiter jemals der Gemeinde Gottes beitreten dürfe. Denn sie hatten den Israeliten keine Gastfreundschaft erwiesen, sondern im Gegenteil Bileam dafür bezahlt, sie zu verfluchen. Unser Gott hatte jedoch den Fluch in einen Segen verwandelt. Als sie von diesem Gesetz hörten, schlossen sie alle, die aus Mischehen stammten, aus der Gemeinschaft der Israeliten aus. Noch bevor das geschah, war der Priester Eliaschib zum Oberaufseher über die Vorratsräume im Haus unseres Gottes ernannt worden. Er war ein Verwandter von Tobia und hatte einen großen Vorratsraum ausräumen lassen und ihn Tobia zur Verfügung gestellt. Dort wurden zuvor die Speiseopfer, der Weihrauch, die Tempelgeräte und die Zehnten von Korn, neuem Wein und Öl aufbewahrt, die den Leviten, Sängern und Torhütern zustanden, und auch die Abgaben für die Priester. Ich selbst hielt mich bei diesen Vorkommnissen nicht in Jerusalem auf, denn ich war im 32. Jahr der Regierung von König Artasaster von Babylon zum König zurückgekehrt. Später erbat ich mir dann die Erlaubnis, wieder nach Jerusalem zu reisen. Als ich nach Jerusalem zurückkehrte und von der Schandtat erfuhr, die Eliaschib für Tobia begangen hatte, dass er nämlich Tobia einen Raum in den Höfen des Hauses Gottes zur Verfügung gestellt hatte, wurde ich sehr wütend und warf alle Besitztümer Tobias aus dem Raum hinaus. Dann befahl ich, die Räume zu reinigen und ließ die Geräte für das Haus Gottes, die Speiseopfer und den Weihrauch wieder hineinschaffen. Außerdem musste ich feststellen, dass die Leviten nicht bekommen hatten, was ihnen zustand, sodass sie und die Sänger, die eigentlich am Tempel dienen sollten, auf ihre Felder zurückgekehrt waren. Da stellte ich die Oberhäupter der Stadt zur Rede und fragte, warum wurde das Haus Gottes vernachlässigt? Dann ließ ich die Leviten und Sänger zusammenrufen und setzte sie wieder in ihre Ämter ein. Und das ganze Volk von Juda brachte wieder seine Abgaben an Korn, Wein und Öl in die Vorratshäuser. Ich setzte den Priester Schelemja, den Schreiber Zadok und Pedaja, einen der Leviten, als Verwalter über die Vorratsräume ein und stellte ihnen Hanan, den Sohn Sakurs und Enkel Matanjas, als Gehilfen zur Seite. Diese Männer galten als zuverlässig. Ihre Aufgabe war es nun, die Gaben an ihre Angehörigen zu verteilen. Gedenke deshalb meiner, mein Gott, und vergiss die Treue nicht, die ich dem Haus meines Gottes und dem Dienst in ihm erwiesen habe. In dieser Zeit sah ich einige Männer von Juda am Sabbat die Kelter treten. Außerdem holten sie Korn herbei, beluden ihre Esel damit und brachten Wein, Trauben, Feigen und alle möglichen Erzeugnisse nach Jerusalem. Da warnte ich sie, ihre Erzeugnisse am Sabbat zu verkaufen. Auch ließen sich einige Männer aus Tyrus nieder, die Fisch und alle möglichen anderen Waren mitgebracht hatten, und verkauften sie am Sabbat in Jerusalem an die Juden. Da stellte ich die vornehmen Bürger von Juda zur Rede. Warum tut ihr so schändliche Dinge und entweiht dadurch den Sabbat? Haben nicht eure Vorfahren so gehandelt, sodass unser Gott dieses ganze Unglück über uns und unsere Stadt brachte? Und jetzt beschwört ihr noch größeren Zorn auf die Israeliten herab, indem ihr den Sabbat entheiligt? Und ich befahl, dass von nun an die Tore der Stadt vor dem Sabbat, wenn es dunkel wurde, geschlossen werden mussten und nicht vor dem Ende des Sabbats wieder geöffnet werden durften. Gleichzeitig stellte ich einige meiner eigenen Diener bei den Toren auf, damit am Sabbat keine Ware hereinkommen konnte. Die Händler und Verkäufer von allen möglichen Waren übernachteten ein- oder zweimal außerhalb Jerusalems. Doch ich warnte sie und sagte, warum schlagt ihr rund um die Stadtmauer über Nacht euer Lager auf? Wenn ihr das noch einmal tut, lasse ich euch festnehmen. Von diesem Zeitpunkt an kamen sie nicht mehr am Sabbat. Dann befahl ich den Leviten, sich zu reinigen, zu den Toren zu kommen und sie zu bewachen, um die Heiligkeit des Sabbat zu wahren. Gedenke auch dieser guten Tat, mein Gott. Hab Erbarmen mit mir in deiner großen und beständigen Liebe. Etwa um die gleiche Zeit sah ich, dass einige Männer aus Juda Frauen aus Aschdod, Ammon und Moab geheiratet hatten. Die Hälfte ihrer Kinder sprach die Sprache Aschdods und des jeweiligen anderen Volkes und beherrschte nicht einmal mehr die Sprache Judas. Ich stellte sie zur Rede und verfluchte sie. Einige von ihnen schlug ich und riss ihnen einen Teil ihrer Haare aus. Sie mussten mir vor Gott einen Eid schwören. Gebt nicht eure Töchter ihren Söhnen zur Frau und nehmt euch keine ihrer Töchter zur Frau für euch und eure Söhne. Denn hat nicht wegen solcher Frauen König Salomo von Israel gesündigt? Fragte ich. Es gab unter den vielen Völkern keinen anderen König wie ihn, und Gott liebte ihn und machte ihn zum König über ganz Israel. doch selbst ihn verleiteten seine ausländischen Frauen zur Sünde. Und von euch hört man, dass ihr ein so großes Unrecht begeht und Gott untreu werdet, indem ihr ausländische Frauen heiratet. Einer von den Söhnen Jojadas, des Sohnes von Hohenpriester Eliaschib, hatte eine Tochter des Horonitas Sanballat geheiratet. Ihn verbannte ich aus meiner Umgebung. Erinnere dich an sie, mein Gott, denn sie haben das Priestertum und den Bund der Priesterschaft und Leviten verunreinigt. Auf diese Weise tilgte ich bei ihnen alles Ausländische aus, setzte die Priester und Leviten wieder in ihren Dienst ein und wies ihnen ihre Aufgaben zu. Außerdem regelte ich die Holzlieferungen zu den festgelegten Zeiten und die Abgabe der ersten Ernteerträge. Gedenke meiner zu meinem Besten, mein Gott. Wir lesen aus der Übersetzung das Buch aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 11, die Verse 1 bis 16. Der Weg der Nachfolge. Nehmt mich als Vorbild, so wie ich den Messias zum Vorbild habe. Ich spreche euch meine Anerkennung aus, weil ihr euch in allen Angelegenheiten an das erinnert, was ich gesagt habe, und an den von mir an euch verbindlich weitergegebenen Lebensregeln festhaltet. Ich möchte auch, dass ihr dies wisst. Der Messias ist Haupt und Ursprung von jedem Mann, und der Ursprung der Frau ist der Mann. Der Ursprung des Messias aber ist Gott selbst. Es wird gesagt, jeder Mann, der öffentlich betet oder prophetische Worte spricht und dabei seinen Kopf verhüllt, bringt damit Schande über seinen Kopf. Und jede Frau, die öffentlich betet oder prophetische Worte spricht, ohne dabei ihren Kopf eigens zu bedecken, bringt damit Schande über ihren Kopf. Ja, das ist eigentlich genauso, als hätte sie den Kopf rasiert. Wenn sich eine Frau nicht den Kopf bedeckt, dann kann sie sich ja auch gleich noch die Haare abschneiden. Wenn es aber so ist, dass es eine Schmach für eine Frau bedeutet, dass ihre Haare abgeschnitten sind, dann soll sie sich den Kopf bedecken. Nach dieser Auffassung soll ein Mann seinen Kopf nicht mit einer Bedeckung versehen, denn er ist ja ein Bild Gottes und spiegelt seine Herrlichkeit wider. Und die Frau wiederum stellt die Herrlichkeit des Mannes dar. Denn, so lautet diese Auffassung, schließlich stammt der Mann nicht von der Frau ab, sondern die Frau vom Mann. Und ebenso wurde auch der Mann ja nicht wegen der Frau geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Deshalb ist es erforderlich, dass die Frau auf ihren Kopf ein Zeichen ihrer Vollmacht hat, und zwar wegen der Himmelsengel. Doch trotz all dieser Gedanken ist doch das eine unübersehbare Tatsache. Weder ist die Frau ohne den Mann etwas, noch ist der Mann ohne die Frau etwas. Ja, das ist so im Kraftbereich von Jesus, dem Herrn. Man kann also sagen, genauso wie die Frau vom Mann her stammt, so ist der Mann auch durch die Frau geschaffen. Und schließlich kommt doch alles in Wirklichkeit von Gott. Beurteilt das doch einfach im Gespräch miteinander. Gehört es sich, dass eine Frau zu Gott betet, ohne ihren Kopf zu bedecken? Oder stimmt diese Ansicht? Die Natur selbst lehrt euch, dass es für einen Mann unehrenhaft ist, wenn er langes Haar hat? Und trifft diese Auffassung zu? Wenn eine Frau ihre Haare lang wachsen lässt, dann ist es für sie eine Ehre? Ja, das stimmt, das lange Haar ist ihr ja schon anstelle eines Schleiers gegeben. Wenn aber jemand vorhat, wegen dieser Dinge einen Streit anzufangen, dann müssen wir sagen, wir haben solche Auffassungen nicht und genauso wenig finden sie sich in den übrigen Gemeinden Gottes. Aus der Übersetzung das Buch lesen wir aus Psalm 35, die Verse 1 bis 17. Ein Gebet um Rettung. Von David. Kämpfe doch, Herr, gegen die, die gegen mich kämpfen. Bekriege doch die, die mich bekriegen. Ergreife Schild und Rüstung. Erhebe dich doch, um mir zu helfen. Nimm den Speer in die Hand und versperre meinen Verfolgern den Weg. Sprich zu meiner Seele, ich selbst komme dir zu Hilfe. Verstört dastehen und zunichte werden sollen alle, die mir das Leben nehmen wollen. zurückweichen und sich schämen die, die Böses gegen mich planen. Lass sie sein wie leere Hülsen im Wind, ja, der Bote des Herrn treibe sie fort. Ihr Weg möge dunkel und beschwerlich sein, ja, möge der Bote des Herrn sie verfolgen. Denn ohne Grund haben sie eine Grube gegraben, ja, ein Fangnetz heimlich gelegt, um meine Seele darin einzufangen. Möge das Verderben über ihn kommen, ohne dass er es ahnt. Das Fangnetz, das er ausgelegt hat, soll ihn selbst fangen. Ja, ins Verderben soll er stürzen. Doch meine Seele soll jubeln über den Herrn, soll sich freuen über seine Rettung. Mein ganzer Mensch soll sagen: Herr, wer ist wie du? Du rettest den Elenden vor dem, der ihm zu stark ist, den Armen und Unterdrückten vor dem, der ihn ausraubt. Gewalttätige Zeugen treten auf. Das, was ich nicht wissen kann, fragen sie mich. Für Gutes zahlen sie mir Böses heim. Ganz vereinsamt stehe ich da. Doch ich ging in Sack und Asche, als sie krank waren. Mit Fasten quälte ich mich selbst. Ach, dass mein Gebet mir selbst zugute käme. Wie einen engen Freund, wie einen Bruder habe ich ihn angesehen, wie einer, der um seine Mutter trauert, so habe ich mich gebeugt und getrauert. Doch als ich stolperte, freuten sie sich. Die Schläger rotteten sich zusammen gegen mich, doch ich habe es nicht gemerkt. Sie reißen an mir und hören nicht mehr auf. Gottesverächter sind sie, wie Spötter beim Fest, so fletschen sie ihre Zähne gegen mich. Herr, wie lange willst du nur zuschauen? Bewahre mich vor ihren Angriffen. Rette mein Leben vor diesen wilden Löwen. Aus der Übersetzung Neues Leben lesen wir noch aus Sprüche 21, die Verse 17 bis 18. Wer das Vergnügen liebt, wird arm, durch Wein und Verschwendung wird keiner reich. Die Gottlosen werden bestraft, damit die Gottesfürchtigen gerettet werden, und die schlechten Menschen leiden für die Aufrichtigen. Das war die Bibellese für heute. In 1. Samuel 12, Vers 24 steht die Losung für heute: Fürchtet den Herrn und dient ihm treu von ganzem Herzen. Denn seht doch, wie große Dinge er an euch getan hat. Und aus Römer 12, Vers 11: Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist. Dient dem Herrn. Euch wünsche ich heute einen ganz gesegneten Mittwoch. Und wenn ihr Lust habt, dann hört auch morgen wieder rein, wenn wir weiterlesen. Bis dann. Tschüss.